Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und entspannten Sonntag und hoffen, euch geht's allen gut. Morgen soll es wieder 15 Grad werden, zumindest bei uns. Also das war's dann schon wieder mit dem Winter, ja.
Naja, also für diejenigen, wo es geschneit hat, die müssen jetzt wohl nicht mehr befürchten, dass der Schnee noch liegen bleibt. Bei uns hat es zwar auch geschneit, aber es ist überhaupt nichts liegen geblieben die letzten Tage.
Ja, auf den Feldern bei uns so ein bisschen, aber die Straßen sind frei. Das ist ja auch immer gut. Bist du eigentlich auch schon so richtig im Black Week-Fieber?
Ja, könnte man so sagen. Also im Moment bekommt man ja so viele unschlagbare Angebote. Und ein Angebot möchten wir auch unbedingt mit euch teilen.
Werbung. Ja, bei Holy purzeln nämlich auch nicht nur die Preise. Es gibt dann noch ein großes Comeback und auch noch einen Neuzugang, den wir feiern. Ja? Ach, und ganz nebenbei gibt es noch ein richtig geiles Gewinnspiel. Und das alles bis zum 2.12.24.
Genau. Aber erstmal von Anfang an. Hinter Holy stecken pulverbasierte Softdrinks, die komplett auf Zucker oder andere fragwürdige Inhaltsstoffe verzichten. Wer Holy noch gar nicht kennt und gerne mal austesten möchte oder bereits von Holy angefixt wurde und sich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchte, der hat jetzt den perfekten Zeitpunkt erwischt. Denn das Dataset Deluxe gibt es momentan für den unschlagbaren Preis von 39,99 Euro. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea, eine 14er Probierbox Holy Hydration für alle Sportler und hart Arbeitende unter euch und ein Logo-Shaker. Wahlweise gibt es dieses Set auch für einen Aufpreis von 15 Euro mit einem Thermoshaker. Ich persönlich kann ja nicht mehr ohne meinen geliebten Thermoshaker, da er kalte Getränke bis zu 12 Stunden kalt und warme Getränke bis zu 8 Stunden warm halten kann.
Gut, und dann kommen wir mal zu dem großen Comeback. Das wird nämlich sicher viele Holy-Fans freuen. Zum einen gibt's wieder Holy Iced Tea Doppelapfel Shisha und zum anderen die leckeren Energy-Sorten Bubblegum, Butterfly und Woodruff Wolf. Die sind limitiert. Ihr müsst also schnell sein. Limitiert, ihr Lieben, ist das Ding, was dann irgendwann leer ist. Ja, und dann kommen nämlich die E-Mails, hallo, das gibt's ja gar nicht mehr. Also, denkt an die Weihnachtskalender und hört auf mich.
Genau. Ich suchte ja gerade das Doppelapfel Shisha und gönne mir bei Bedarf auch immer mal wieder so den Energy Woodruff Wolf. Wie du ja weißt, bin ich ein ganz großer Fan von allem, was irgendwie Waldmeistergeschmack hat.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, auch in anderen Aktionen, so mit Wodka oder so zum Beispiel. Gut, Gut, ich bin mir sicher, dass du den Neuzugang, den anderen Neuzugang aber auch feiern wirst. Und zwar, es gibt einen limitierten, auch wieder limitiert, ihr Lieben, ja, Flavor Frosty Fox. Der schmeckt genau wie dieser Eisbonbon. Kennst du diese blauen Eisbonbons?
Oh ja, und da werden bei mir wirklich so Kindheitserinnerungen wach. Meine beste Freundin hatte damals immer so diese Eisbonbons in der Schule dabei und hat mir dann jeden Tag immer einen Bonbon geschenkt. Also das heißt, ich freue mich wirklich schon richtig auf die neue Sorte.
Ja, da bin ich auch schon gespannt drauf. So, und jetzt kommen wir zu dem erwähnten Gewinnspiel. Vom 24.11.11 Uhr bis zum 2.12.16 Uhr verlost Holy während der Black Week einen Holy Feuerwehrtruck, der zu einem Campingvan umgebaut wurde. Ja, den ganzen Truck und nicht nur ein Wochenende. Und das Beste, alle Kunden, die während der Black Week einkaufen, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Pro Einkaufswert von 10 Euro erhält man ein Los. Das heißt 20 Euro Einkaufswert, 2 Lose und so weiter.
Ja, und was du noch gar nicht erwähnt hast, ist, dass es auch wieder tolle Goodies zu den Bestellungen gibt. Ab einem Einkaufswert von 40 Euro gibt es so ein tolles Holy Sticker Pack, ab 80 Euro eine Shopping Bag im IKEA-Style und ab 100 Euro eine Holy Glasflasche. Ab 150 Euro sogar ein Thermoshaker.
Stimmt. Abgesehen davon gibt es während der Black Week auch noch tolle Bundle-Angebote. Das alles jetzt aufzuzählen, das wäre jetzt wirklich ein bisschen viel. Deswegen empfehlen wir euch, guckt einfach mal auf der Seite von Holy und schaut euch das mal alles in Ruhe an. Und ganz wichtig, mit unseren Gutscheincodes könnt ihr gleich doppelt sparen in der Black Week. Mit dem Code JAHRE5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Für alle, die Holy schon kennen und schon öfters bestellt haben, dafür haben wir noch einen 10% Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr nochmal den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, erstmal nochmal kurz ein kleiner Hinweis. Ich bin noch nicht allzu lange wach und meine Stimme ist noch nicht allzu fit. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht beim Vortragen des Falles. Und wenn du möchtest, kann ich eigentlich direkt losstarten.
Ja, dann leg mal los. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Die 15-jährige Kirsten Kostas hat all das, von dem jede Teenagerin träumt. Sie ist eine gute Schülerin der Miramont High School und lebt mit ihrer Familie in einer wohlhabenden Gegend in Orinda, Kalifornien. An ihrer Schule ist die hübsche Brünette mit lockigem Haar sehr beliebt und gehört seit kurzem zu einer Highschool-Organisation, die als Bob-Olings oder Bobbies bekannt ist und einer Studentenverbindung ähnelt. Außerdem wurde sie in das heiß begehrte Cheerleader-Team aufgenommen, ist ein Mitglied der exklusiven Organisation Atlantis Club und arbeitet am Jahrbuch der Schule mit. Am Donnerstagabend, den 21. Juni 1984, klingelt bei Familie Costas das Telefon. Am anderen Ende gibt sich die Anruferin als Mitglied der Bobbies zu erkennen. Sie sagt Kirstens Mutter, dass sie wisse, dass ihre Tochter bis zum Wochenende bei einem Cheerleading-Camp ist. Sie möchte sie aber gerne für den Samstagabend zum Abendessen für neue Mitglieder der Bobbies einladen. Dafür benötige sie ihr Einverständnis. Nachdem Kirstens Mutter zustimmt, teilt die Anruferin ihr mit, dass jemand Kirsten mit dem Auto abholen wird und sie sonst niemanden von den Plänen erzählen dürfe. Am Samstagabend, den 23. Juni 1984, fahren Kirstens Eltern und ihr Bruder zu einem Abendessen für das Baseballteam ihres kleinen Bruders. Gegen 20.30 Uhr schreckt Kirsten von einem lauten Hupen vor ihrem Haus auf. Das muss jemand von den Bobbies sein, um mich abzuholen, denkt sie sich, als sie aus dem Haus eilt. Sie sieht einen senffarbenen Ford Pinto vor ihrem Haus stehen und steigt ein. Etwas mehr als eine Stunde später klingelt Kirsten an der Tür von Alexander und Mary Jane Arnold im knapp 7 Kilometer entfernten Moraga. Die sichtlich aufgeregte Teenagerin bittet das fremde Ehepaar darum, bei ihnen telefonieren zu dürfen. Sie möchte zu Hause anrufen, damit ihre Eltern sie abholen können. Ihre Freundin, mit der sie unterwegs war, sei ihr unheimlich geworden. Die Arnolds sehen hinter der Teenagerin ein weiteres Mädchen, das im Dunkeln auf dem Weg lauert. Kirsten wirkt auf das Ehepaar zwar angespannt, aber nicht verängstigt. Sie bitten sie schließlich ins Haus und führen sie zum Telefon. Doch der Versuch, ihre Eltern telefonisch zu erreichen, ist vergebens, da ihre Eltern noch mit ihrem Bruder unterwegs sind. Kurzerhand bietet Arnold ihr an, sie nach Hause zu fahren. Kirsten nimmt das Angebot dankend an und steigt in sein Auto. Während der Fahrt bemerkt Arnold, dass sie von einem senffarbenen Ford Pinto verfolgt werden. Als er dies Kirsten mitteilt, versichert sie ihm aber, dass alles in Ordnung sei und lässt sich schließlich von ihm bis nach Hause fahren. In der Zwischenzeit hatte die Fahrerin des Pinto ebenso in der Nähe ihres Hauses geparkt und versteckte sich bereits hinter einer Hecke. Als Kirsten gerade aus dem Auto aussteigt und zu ihrem Haus laufen will, wird sie von einem Mädchen, das nun hinter der Hecke hervorkommt, angegriffen. Arnold, der eigentlich gerade dabei ist, wieder die Heimfahrt einzutreten, beobachtet aus der Ferne, wie das Mädchen plötzlich auf Kirsten zurennt. Es sieht für ihn so aus, als würde sie mit ihrer Faust auf Kirsten einschlagen. Kirsten fällt zu Boden, doch dann steht sie wieder auf. Das Mädchen, welches lange blonde Haare hat, ein gelbes Hemd und eine verblasste rote Jogginghose trägt, rennt zurück zu ihrem Pinto und fährt davon. Da Arnold sieht, wie die Tür der Nachbarn aufgeht und ein besorgter Nachbar sofort zu Kirsten eilt, beschließt er, nicht nach ihr zu sehen, sondern die Verfolgung aufzunehmen. Das Mädchen sollte nicht ungestraft davonkommen. Doch schon nach kurzer Zeit verliert er das Auto aus den Augen und gibt die Verfolgung auf. Was er nicht weiß, das unbekannte Mädchen hatte nicht mit ihrer Faust auf sie eingeschlagen, sondern stach mit einem Messer auf sie ein. Ihre markerschütternden Schreie hallen dabei durch die ganze Nachbarschaft. Ihr direkter Nachbar, Arthur Hillman, rennt ihr sofort entgegen, als sie auf ihn mit den Worten »Helfen Sie mir, ich bin erstochen worden« zutaumelt. Dann bricht sie in seinen Arm zusammen. Er reißt die Bluse auf und versucht die Blutung aus 5 Stichwunden zu stoppen. Aber er schafft es einfach nicht. Die Blutung ist zu stark. Er fragt sie, »Was ist passiert? Wer hat das getan?« Doch Kirsten hat bereits Schwierigkeiten zu atmen und keucht nur noch, bis sie schließlich gar nicht mehr atmet. Arthur versucht sie noch mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederzubeleben, doch ohne Erfolg. Die Familie Costas kehrt kurz nach dem Angriff nach Hause zurück und muss feststellen, dass es in ihrer normalerweise ruhigen Straße nur so von Polizei und Krankenwagen wimmelt. Sie sehen, wie Kirsten in den Krankenwagen geladen wird und folgen ihm in das nahegelegene Krankenhaus. Doch auch dort kann man nichts mehr für sie tun. Um 23.02 Uhr wird sie für tot erklärt. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie den Fall bis zum Morgengrauen lösen können. Immerhin haben sie einen Zeugen, der ihnen das Auto und die Kleidung der Angreiferin genau beschreiben kann. Das Gesicht konnte er jedoch nicht sehen. Dafür war es einfach zu dunkel. Doch die Ermittler sollen sich irren. Denn die Suche nach der Täterin gestaltet sich wesentlich schwerer als vermutet. Die Gemeinde sammelt innerhalb kürzester Zeit eine Belohnung von mehr als $50.000 für die Aufklärung des Mordes. Polizisten und Freunde und Verwandte von Kirsten hängen Schilder mit einer Beschreibung des Verbrechens und der Täterin in fast allen Geschäften von Arinda auf. Erste Befragung von Mitschülern führt die Beamten zu einer möglichen Verdächtigen, Nancy Kane. Nancy war einst genauso beliebt wie Kirsten und war die perfekte Vorzeigeschülerin. Doch irgendwann begann sie sich zu verändern. Sie färbte sich die Spitzen ihrer dunklen Haare blond und fing an, sich in einem Punk-Stil zu kleiden. Als sie auch eingeladen wurde, den Bobbys beizutreten, lehnte sie ab. Sie hatte es einfach satt, sich ständig anpassen zu müssen und wollte einfach nur sie selbst sein. Dies schien ihren Mitschülern nicht zu passen. Viele ihrer Freunde wandten sich von ihr ab und bald galt sie als merkwürdige Außenseiterin. Von ihren Mitschülern erfahren die Beamten, dass Nancy Kirsten für elitäres Verhalten gehasst hat und einmal im Biologieunterricht sogar gesagt habe, wenn du nicht die Klappe hältst, bringe ich dich um. Doch Nancy hat ein Alibi. Sie war den ganzen Abend bei ihrem Freund. Seine Mutter war auch für einen Teil des Abends anwesend. Dennoch bitten die Beamten Nancy, sich einen Lügendetektortest zu unterziehen. Doch Nancys Mutter willigt nicht ein. Dies macht Nancy in den Augen ihrer Mitschüler nur noch verdächtiger. Die Ermittler haben jedoch noch einige andere Verdächtige auf ihrer Liste. Eine von ihnen ist die 16-jährige Bernadette Protti. Sie ist auch ein neues Mitglied der Bobbys. Genauso wie Kirsten bewarb sie sich auch für die Cheerleader-Mannschaft der Schule. Kirsten schaffte es, Bernadette nicht. Einen weiteren Rückschlag erlitt sie, als sie für die Mannschaft im Atlantis Club, einer anderen exklusiven Organisation, abgelehnt wurde und nicht für die Mitarbeit am Jahrbuch der Schule ausgewählt wurde. Kirsten gehörte zu dem, was man die elitäre Gruppe nennt. Bernadette ist zwar auch beliebt an ihrer Schule, aber auf ihre eigene Art. Sie gehört nicht zu dieser Gruppe. Sie ist sich sicher, dass es daran liegt, dass ihre Familie nicht so wohlhabend ist wie die Familien der anderen beliebten Schülerinnen. Bernadette vergöttert Kirsten und wollte all das, was sie hat, koste es, was es wolle. Könnte sie Eifersucht zu dieser Tat getrieben haben? Vor allem gerät sie aber deshalb in den Kreis der Verdächtigen, da ihr Vater ein Ford Pinto besitzt. Schnell wird auch Bernadette von den Ermittlern befragt. Aber auch sie hat ein Alibi. Sie gibt an, diesen Abend bei der Familie Weems auf das Baby aufgepasst zu haben. Sie erklärt sich auch direkt dazu bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Da sie diesen besteht, macht man sich nicht einmal mehr die Mühe, das Alibi zu überprüfen und sie wird schnell als Verdächtige ausgeschlossen. Da die Täterin nach wie vor nicht ausfindig gemacht werden kann, vermehren sich die Anschuldigungen gegen die unkonventionelle Nancy Kane. Sogar Gerüchte wie Nancy würde zu einer satanistischen Sekte angehören und ihr Freund hätte Zugang zu einem Ford Pinto verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Nancy wird nicht nur von allen gemieden, sie wird auch regelrecht von ihren Mitschülern fertig gemacht. Dies wird so schlimm, dass sie im September auf eine andere Schule wechseln muss. Kirstens Eltern sind verzweifelt. Sie wollen unbedingt herausfinden, wer ihre Tochter ermordet hat. Dafür engagieren sie nun ein Privatdetektiv. Dieser vermutet, dass es sich um einen Mord unter Drogeneinfluss handelte oder dass die Täterin ein lesbisches Verlangen nach Kirsten hegte. In Arinda könnte ein Mädchen mit homosexuellen Neigungen ein, Zitat, großes Brandzeichen auf der Stirn haben. Das Motiv, so vermutet er, war die Angst vor Erniedrigung. Als erstes überprüft er das Alibi der Verdächtigen. Darunter auch das von Bernadette. Sie hatte behauptet, in dieser Nacht für die Familie Weems zu babysitten. Von der Familie Weems erfährt er allerdings, dass sie Bernadette seit einem Jahr nicht mehr darum gebeten haben, zu babysitten. Sofort leitet er diese Information an die zuständigen Ermittler des Falles weiter. Doch diese blocken ab, mit der Begründung, dass sie ja den Lügendetektortest bestanden habe. Der Privatdetektiv will jedoch nicht locker lassen und der Lügendetektortest wird schließlich vom FBI erneut ausgewertet. Diesmal mit dem Ergebnis, dass Bernadette Brotti gelogen hat. Am 9. Dezember wird Bernadette zu einem Gespräch mit Ron Hilly, einem jungen FBI-Agenten, der in dem Fall mitarbeitet, vorgeladen. Zunächst bleibt sie bei ihrer Geschichte, aber als Hilly das psychologische Profil der Verdächtigen in diesem Fall beschreibt, das unter anderem zeigt, dass die Mörderin wenig Reue für ihr Verbrechen empfinden würde, sagt Bernadette plötzlich: "Das klingt wie ich." Sie fragt Hilly, ob er jemals in Betracht gezogen habe, dass ein 16-jähriges Mädchen mehr Angst vor der Öffentlichkeit haben könnte, als davor ins Gefängnis zu gehen. Dann sagt sie, sie wolle nach Hause gehen und nachdenken. Hilly stimmt zu. Schließlich hatte er ohne ein Geständnis nicht genug Beweise, um sie festnehmen zu können. Als sie nach Hause kommt, sagt sie ihrer Mutter, dass sie reden müsse. Ihre Mutter ist allerdings schon müde und bittet sie, dies auf den nächsten Tag zu verschieben. Ihr Gewissen plagt Bernadette die ganze Nacht und sie beginnt, ihre Gedanken in ihr Tagebuch zu schreiben. Ich habe viele Menschen viel Leid und Schmerz zugefügt. Ich will niemanden mehr verletzen. Ich möchte in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. Ich bedauere, was ich getan habe. Ich kann Kirsten nicht zurückbringen oder die Zeit zurückdrehen. Wenn ich mich umbringe, würde ich nur noch mehr Menschen verletzen. In Klammern meine Familie. Sie denkt sogar über Selbstmord nach, aber ihre streng katholische Erziehung verbietet ihr dies. Zitat: Ich würde in die Hölle kommen, wenn ich mich umbringen würde. Am nächsten Morgen gibt Bernadette ihrer Mutter einen Brief und bittet sie, ihn erst in einer halben Stunde zu lesen. Dann geht sie zur Schule. Nachdem die halbe Stunde vergangen ist, öffnet ihre Mutter den Brief. Liebe Mom, lieber Dad, ich habe den ganzen Tag versucht, euch das zu sagen, aber ich liebe euch so sehr, dass es einfach zu schwer ist. Also nehme ich den einfachen Weg. Der FBI-Mann, er denkt, ich war es. Und er hat recht. Ich habe es geschafft, eine Weile damit zu leben, aber ich kann es nicht mehr ignorieren. Es ist zu viel für mich und ich kann nicht so trügerisch sein. Ich bin noch schlimmer als Worte es jemals beschreiben können und ich hasse mich selbst. Bitte liebt mich trotzdem. Ich könnte nicht mit dem Gedanken leben, dass ihr mich nicht mehr liebt. Ich habe mein Leben ruiniert und euers und ich weiß nicht, was ich tun soll und ich schäme mich und habe Angst. Bernadette. PS: Bitte sag nicht, wie konntest du das tun oder warum, weil ich das selbst nicht verstehe und ich nicht weiß, warum. Ich brauche so viel Hilfe und Liebe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es tut mir leid. Nachdem sie den Brief gelesen hat, holt sie ihre Tochter von der Schule ab. Sie will nicht mit ihr reden, sondern einfach nur bei ihr sein. Dann bringt sie Bernadette zum Büro des Sheriffs, wo sie schließlich ein 90-minütiges Geständnis ablegt. Die erste Frage, die sie dem Sheriff stellt, ist: Was werden Sie der Presse sagen? Gefolgt von einer weiteren: Komme ich ins Jugendgefängnis oder gehe ich zurück nach Miramont? Ihre Ängste vor Miramont sind offensichtlich größer. Ich kann nicht leben, wenn es bekannt wird. Ich würde lieber sterben, sagt sie. Auf die Frage, was Kirsten getan habe, um sie wütend zu machen, sagt Bernadette: Ich habe eine Menge Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin mit mir selbst unzufrieden. Ich habe als Cheerleaderin versagt. Ich bin nicht in den Club gekommen, den ich wollte. Ich kam nicht in das Jahrbuch. Die Dinge, die mich wütend machten, waren, dass es weh tat und ich nichts ändern konnte, wie Aussehen oder Geld oder Beliebtheit oder andere Dinge. Also, ich weiß nicht, ich fühlte mich einfach schlecht. Kirsten hat mich irgendwie runtergemacht. Ich erinnerte mich an einen Skiausflug, den wir zusammen gemacht hatten. Ich meine, wir haben nicht viel Geld und können uns nicht viele schöne Skisachen leisten und ich hatte nur dieses wirklich schäbige Paar Skier und ein paar Schuhe, aber ich hatte trotzdem Spaß. Kirsten machte eine Bemerkung darüber und es schien, als ob alle anderen das auch dachten, aber sie war die Einzige, die es aussprach. Bernadette gibt zu, dass sie den Anruf bei den Costas getätigt hatte, um ein Treffen mit Kirsten zu arrangieren. Sie habe sich mit ihrer Klassenkameradin anfreunden und sie zu einer Party mitnehmen wollen. Als Kirsten sich dem Pinto näherte, schaute sie hinein und sagte leicht genervt: Oh, Du bist es. Kirsten habe zuerst etwas Gras rauchen wollen. Sie seien dann auf den Parkplatz einer Kirche gefahren, um Gras zu rauchen. Als sich Bernadette weigerte, auch etwas zu rauchen, sei es zu einem Streit gekommen. Kirsten rannte dann aus dem Auto und Bernadette verfolgte sie. Sie sei ihrem Pinto aber nur gefolgt, um sicherzustellen, dass Kirsten sicher nach Hause kommt. Aber während der Fahrt bekam sie Angst davor, wie Kirsten den anderen Mädchen in der Schule von dem Abend erzählen könnte. Ihre Angst schlug dann in Wut um. Ich dachte, sie würde allen in der Schule erzählen, dass ich wirklich seltsam sei. Ich kann es nicht erklären. Ich verstehe es nicht. Wenn ich klar gedacht hätte, dann wäre das nicht passiert. Danach war ich einfach nur noch entsetzt und krank. Bernadette entdeckt das Messer, das ihre Schwester zum Gemüseschneiden während ihrer Mittagspause im Auto gelassen hatte. Sie nahm es und stach in ihrer Wut auf Kirsten ein. Sie hatte jedoch nicht die Absicht, sie umzubringen. Sie wollte Kirsten nur verletzen. Danach sei sie nach Hause zurückgekehrt, habe das Messer versteckt und sei mit ihrer Mutter und dem Familienhund spazieren gegangen. Sie dachte, wenn Kirsten nur verwundet wäre, würde die Polizei sicher bald eintreffen. Erst am nächsten Morgen erfuhr sie, dass ihre Klassenkameradin tot war. Sie wusch das Messer ab und brachte es zurück in die Küche. Später warf sie ihr T-Shirt und ihre Jogginghose in die Mülltonne des Sleepy Hollow Swim Club. Die Nachricht, dass die Mörderin von Kirsten Kostas gefasst wurde, verbreitet sich am nächsten Morgen rasant in der ganzen Stadt. Doch noch weiß niemand, um wen es sich dabei handelt. Am 11. Dezember sind alle Schülerinnen in Miramont anwesend, selbst mit Grippe. Niemand will, dass ein Fernbleiben vom Unterricht mit einer Verhaftung in Verbindung gebracht wird. Die einzige Schülerin, die in der morgendlichen Lateinklasse fehlt, ist Bernadette Protti. Somit kennt nun jeder in Orinda die gesuchte Mörderin. Am 1. April 1985 wird Bernadette Protti nach 3 Verhandlungstagen des Mordes 2. Grades für schuldig befunden und zu 9 Jahren Haft verurteilt. Der Richter lehnt es ab, sie wegen Mordes 1. Grades zu verurteilen. Er sagt, es sei kein Vorsatz bewiesen worden. Nach kalifornischem Recht hatte Bernadette ohnehin die gleiche Strafe erhalten, egal ob sie wegen Mordes 1. Grades oder 2. Grades verurteilt worden wäre. 7 Jahre später, am 10. Juni 1992, wird sie im Alter von 23 Jahren auf Bewährung entlassen. Sie ändert ihren Namen und verlässt Kalifornien. Auch die Familie des Opfers verließ Orinda und zog nach Hawaii.
Okay. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. 3 davon sind eigentlich nur die Verzweiflung an der Gesellschaft. Aber warum wurde die Mutter angerufen? War das wirklich so, um die Erlaubnis einzuholen? Oder hatte das irgendeinen anderen Grund, den ich jetzt nicht verstanden habe?
Es war wirklich erstens natürlich, um das Einverständnis einzuholen. Zweitens, wenn sie, also ich meine, sie hat das Festnetz angerufen, das waren die 80er, ne? Dass ihre Mutter dann reingegangen hat, ist natürlich ein Zufall. Aber sagen wir mal, also ich denke, es war mit Absicht, dass Kirsten zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, sondern bei diesem Cheerleading Camp. Denn andernfalls, wenn Kirsten ans Telefon gegangen wäre, hätte sie ja eventuell die Stimme von Bernadette erkennen können. Und das wollte sie ja nicht. Sie hatte ja, wie gesagt, es so durchscheinen lassen, es gäbe irgendwie so ein Essen für alle Neuankömmlinge von dieser Organisation. So einen Abend gab es nicht. Sie wollte sie einfach nur auf irgendeine Party schleppen. Und das glaube ich ja auch, dass ihr ursprünglicher Gedanke eigentlich, also ich weiß nicht jetzt, ob an diesem Abend, aber vorher war ihr ursprünglicher Gedanke, ich muss mich unbedingt mit Kirsten anfreunden, denn das verschafft mir so diesen Weg in dieses Beliebtsein, genauso wie Kirsten. Deswegen hat sie wirklich alles dafür getan, um exakt dasselbe zu erreichen, um genau in dieselben Kreise zu kommen, hat aber gefühlt, dass hier irgendwo halt eben auch Steine in den Weg gelegt werden, allein schon deshalb, weil ihre Familie eben nicht so wohlhabend war wie die restlichen Familien. Beispielsweise schämte sie sich für das Haus, in dem sie lebten. Sie erzählte, dass es komplett heruntergekommen sei und schon halb abbröckelte. Also so schlimm war es nicht, wie sie es erzählte. Aber klar, ihre Familie hatte ein bisschen weniger Geld, weil sie alleine schon 5 Geschwister hatte. Wenn du 6 Kinder hast, ja, dann hast du auch ordentlich Ausgaben, ne?
Ja, es ist halt auch wieder dieses Schlimme. Das sind auch die nächsten 3 Dinge, die ich jetzt aufgeschrieben habe. Im Prinzip zielt das alles auf selbe hinaus. das eine mit Nancy. Nur weil diese Frau oder dieses Mädel ein bisschen anders ist, muss die automatisch sofort die Hauptverdächtige sein. Weil die eben nicht in diesen Club rein wollte, weil die sich einfach anders entwickelt hat. Gesellschaftlich gesprochen jetzt nicht polizeilich gesprochen.
Ja, Nancy war halt vorher eine der besten Freundinnen von Kirsten und eben aus diesem freundschaftlichen Verhältnis sind ja mehr oder weniger Feinde geworden. Und das wurde ja natürlich erstmal der Verdächtigenkreis so ein bisschen eingedämmt und man hat geguckt, hatte sie Feinde? Wenn ja, wer war es? Und die Mitschüler haben sich halt auch eben ganz stark an diesen einen Satz aufgehängt, wo sie meinte, oder ich bring dich um. Und das haben sogar Schüler erzählt, die weder mit Kirsten noch mit Nancy großartig was zu tun hatten. Also die haben sich nicht mit Absicht irgendwie auf eine Seite gestellt und mochten Kirsten noch nicht mal großartig.
Ja, als nächstes habe ich mir dann halt aufgeschrieben, dass mit diesem öffentlichen Druck, das eine hast du ja wie gesagt schon beschrieben, Bernadette hatte nicht so viel Geld, die Familie war nicht so wohlhabend. Mhm. Und ja, dann auch dieses andere, du musst in diesem Club sein, du musst mit diesen Leuten befreundet sein. Das ist, denke ich mir, so das Hauptproblem bei dieser ganzen Sache.
Ja, gut, ich hätte jetzt noch einige Punkte zu dem Fall noch zu erzählen, oder hattest du noch was?
Nein, das Dritte ist, dass ich es total lächerlich finde, dass sogar mit Grippe in die Schule gegangen wird, nur um zu zeigen, hallo, ich bin nicht die Mörderin. Also das ist wirklich, das ist wie so eine schlechte Teenie-Serie alles.
Ja, also interessant, dass du schlechte Teenie-Serie sagst, denn tatsächlich wurde das Ganze verfilmt. Also nicht als Serie, sondern als Film. Vielleicht ist er auch dem einen oder anderen bekannt, der Film. Das war 1994 und der Film hieß A Friend to Die For oder war auch bekannt als Death of a Cheerleader. Ich habe keine Ahnung, warum er unter zwei verschiedenen Namen veröffentlicht wurde. In der Hauptrolle spielt übrigens Tori Spelling, die Kirsten Kosters. Und ich habe den Film nicht gesehen, habe aber wirklich das Gefühl, dass ich vielleicht in meiner Jugendzeit schon mal in den Film reingeseppt habe. Weil irgendwie ist mir so dieses Titelbild extrem bekannt vorgekommen. Auch die andere Schauspielerin, dessen Name ich jetzt nicht weiß, kam mir vom Gesicht her so bekannt vor, dass ich dachte, hey, ich glaube, vielleicht habe ich den Film schon mal gesehen. Wobei jetzt aber der Fall mir komplett neu war. Also vom Handlungsstrang habe ich jetzt nichts wiedererkennen können. Das Ding ist, das habe ich nämlich auch recherchiert, weil wie gesagt, ich habe den Film jetzt nicht gesehen. Aber wenn du den Film schaust, ist es wohl so, dass du mit dem Mörder oder also mit der Mörderin wohl anfängst auch zu sympathisieren, weil eben das Opfer ein großer Tyrann zu sein schien. Ob das jetzt der Realität entspricht, kann ich natürlich so nicht wiedergeben, aber im Film wurde es eben so dargestellt. 2019 wurde der Film übrigens aus irgendeinem Grund nochmal verfilmt. Frag mich nicht wieso, aber unter demselben Namen Death of a Cheerleader mit anderen Schauspielerinnen.
Ja, vielleicht wollten sie es mal mit einer richtigen Schauspielerin und nicht mit Tori Spelling.
Hast du jetzt nicht gesagt?
Doch, habe ich gesagt.
Warum?
Einfach so.
Gut, ich hätte aber noch, wie gesagt, viele weitere Punkte hier auf der Liste. Und zwar, die Familie Kosters wollte einfach nicht glauben, dass Bernadette diesen Mord nicht lange geplant hat. Also sie wurde ja für Mord zweiten Grades verurteilt. Der Richter meinte, es würde ja sowieso gar keinen Unterschied machen, aber es liegen halt nicht ausreichend Beweise vor, um halt eben diesen vorsätzlich oder lang geplanten Mord nachweisen zu können. Das Ding ist, die Eltern gehen davon aus, dass der Mord geplant war, weil wer zum Teufel benutzt denn ein Messer mit einer, ich glaube, die Klinge selber war 30 Zentimeter lang. 30 Zentimeter, das ganze Messer war 46 Zentimeter. Wer nutzt denn so ein langes Messer, um Gemüse im Auto zu schneiden? Klang alles ein bisschen merkwürdig. Man muss aber dazu sagen, dass Bernadettes Schwester vor Gericht das Ganze bestätigt hat. Also sie meinte, ja, das kann durchaus sein. Ab und zu schneidet sie ihr Gemüse, also vor allem irgendwie Tomaten oder so, schneidet sie halt während ihrer Mittagspause im Auto. Und es kann sein, dass sie deswegen ihr Messer dort liegen lassen hat. Es kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu. Und zwar die Tatsache, dass sie dafür, dass sie ja angeblich auf eine Party gehen wollte mit Kirsten, überhaupt nicht dementsprechend gekleidet war. Sie hatte ja irgendwie eine Jogginghose und irgendein Shirt an. Gut, heutzutage kann das durchaus sein, dass man mit einer Jogginghose auf eine Party geht, aber doch nicht in den 80ern, oder? Also das war da nicht gang und gäbe. Und deswegen haben ihre Eltern vehement, also vom Opfer, angezweifelt, dass das nett geplant war. Also sie waren davon überzeugt, dass der Mord geplant war. Auch das mit dem Anruf, dass sie extra abgewartet hat, bis ihre Tochter eben bei diesem Cheerleading Camp ist und sich das mit diesem Essen ausgedacht hat.
Ja, also das mit dem Anruf fand ich, wie gesagt, auch jetzt recht komisch. Ja, war das geplant oder nicht? Ich glaube jetzt nicht, dass sie dahin gefahren ist, um sie einfach umzubringen. Ich glaube schon, dass sie versucht hat, okay, vielleicht kann man sich auf die Art und Weise ja noch ein bisschen annähern und es wird und es nützt mir, in Anführungsstrichen, dass sie vielleicht aber im Hinterkopf hatte, okay, wenn ich mich jetzt hiermit komplett ins Ausschieße, dann muss ich tätig werden. Aber irgendwie, irgendwas in mir sagt, dass das nicht geplant war. Ich weiß nicht warum. Es kann vielleicht sein, dass ich ein bisschen, in Anführungsstrichen, Mitleid mit der Täterin habe. Nicht aufgrund von der Tat. Die Tat ist, das ist Mord. Das gehört verurteilt und bestraft. Sondern in dieser misslichen Lage, in der dieses Mädel war. Dieser enorme gesellschaftliche Druck, das ist auch wieder so eine Tat. Da ist die Gesellschaft dran schuld. Mit dran schuld.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber im Normalfall hast du dann eben eine Täterin oder einen Täter vorliegen, der halt komplett, ja, ausgeschlossen wird von der Gesellschaft und vielleicht gemobbt wird oder so. Das war ja bei ihr nicht der Fall. Sie war beliebt, halt eben nur auf etwas andere Art und Weise. Sie hatte sehr, sehr viele Freunde. Sie war ja sogar in diesem heiß begehrten Bobbys drin. Also eigentlich hatte sie alles, verstehst du? Und sie wollte halt nur noch weiter nach oben kommen. Sie war halt einfach nur neidisch auf das, was Kirsten hat und wollte das auch und war mit sich selber unzufrieden. Sie hat ja auch zu ihrem Aussehen gesagt, sie meint irgendwie so, ja, sie hat einen völlig deformierten Körper, absoluter Schwachsinn, sah ganz normal aus wie jedes andere Teenager-Mädchen in der Schule. Aber sie hatte halt Minderwertigkeitskomplexe und das war das große Problem.
Ja, ich denke, das ist aber halt auch das, was die Sache so brisant gemacht hat. Wenn du weißt, ich bin nicht beliebt, ich gehöre nicht dazu, dann fängst du irgendwann an und findest dich damit ab. Organisierst dich anders, suchst dir andere Freunde, machst sonst irgendwas. Dieses Mädel hat dazugehört, hat aber einen enormen Druck auf sich nehmen müssen, um das aufrechtzuerhalten. Weil sie ja von Anfang an schon ganz andere Voraussetzungen hatte. Sie hatte nicht so viel Geld und sie war zwar in Anführungsstrichen mit dabei, aber sie war immer ganz unten. Also sie war so ein Wackelkandidat, wenn man es so nimmt, habe ich das Gefühl jetzt. Ja, plus, okay, dass sie dann mit sich selbst auch nicht im Reinen war, denke ich mir, dass das halt diese mörderische Mischung wurde im Prinzip. Meine Meinung.
Um das nochmal ganz klar zu sagen, also ich sage das jetzt einfach mal für dich, das heißt nicht, dass du mit der Mörderin sympathisierst oder den Mord rechtfertigen willst.
Habe ich eben ja auch nochmal gesagt. Also in keinster Weise. Das ist ein Mord, der gehört bestraft, absolut korrekt. Ich sage ganz einfach nur, dass das außenrum halt man bedenken muss. Und das hat der Richter ja gemacht. Mhm.
Gut, ein weiterer Punkt ist, dass die Eltern es, also von Kirsten, dem Opfer, es natürlich absolut schrecklich finden, dass sie es so klingen lassen hat, als wäre es irgendwie so ein drogenbedingter Mord gewesen und als wäre das Ganze eskaliert, weil Bernadette keine Drogen nehmen wollte und ihre Tochter habe Drogen genommen. Aber das Interessante war, dass sie nicht abgestritten haben, dass ihre Tochter generell Marihuana geraucht hat. Sie bestanden aber darauf, dass Kirsten halt selbst nie irgendwie einen eigenen Vorrat hatte. Also man kennt jetzt natürlich nur die auch komplette Story von, ja, natürlich.
Und das ist auch wieder die Fassade aufrechterhalten. Und das finde ich halt, da denke ich mir halt, das kann doch nicht sein.
Ja, man kennt jetzt aber von all dem, man kennt natürlich nur Bernadettes Story. Was davon stimmt und was nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ja. Fakt ist halt einfach, der Mord hat stattgefunden. Was da Auslöser war, können wir nicht sagen.
Und der gehört, wie gesagt, bestraft.
Ja. Interessant dazu ist halt, wie gesagt, es ist völlig egal, ob sie jetzt für Mord ersten oder zweiten Grades verurteilt worden wäre, weil es wohl in dem Bundesstaat so war, dass man dieselbe Höchststrafe erhält als Jugendliche. Sie war ja noch sehr jung, sie war ja 16. Nach 7 Jahren ist sie aufgrund guter Führung, ist sie ja wieder auf Bewährung entlassen worden. Der Großteil des Bewährungsausschusses hat eben dafür gestimmt. Das Ding war aber, ein Mitglied des Bewährungsausschusses war absolut gegen diese Entlassung und hat einen Satz gebracht, den ich jetzt gerne zitieren möchte. Sie hat einen versteckten Auslöser, den jeder auslösen kann, indem er ihr einfach nicht das gibt, was sie glaubt, in einer Beziehung bekommen zu müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Satz hat mich auch so ein bisschen aufhorchen lassen und hat mich zu dem Gedanken gebracht, stimmt, es könnte absolut sein, dass sie jederzeit in eine ähnliche Situation kommt und wieder so emotional handelt und das nicht verhindern kann. Selbst wenn sie ja, ich glaube ihr wirklich, dass sie selber nicht weiß, wie sie so weit gehen konnte, dass sie den Mord bereut hat. Das glaube ich ihr alles. Aber trotzdem kann es passieren, dass sie irgendwann wieder exakt diesen Auslöser trifft und es zu einem weiteren Mord kommen kann.
Ist ein wahrer Satz, ja, auf jeden Fall. Wollen wir halt hoffen, dass sie nach ihrer Entlassung dann auch vielleicht noch weiterhin psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat oder das schon während der Haft in irgendeiner Form bearbeitet wurde. Aber die Bedenken von dem Mitglied des Bewährungsausschusses sind absolut berechtigt. Das ist ein wahrer Satz.
Ja, also ich habe auch natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert, ob zu ihr noch irgendwas bekannt geworden ist. Mir würde sogar ein Name vorliegen, den habe ich jetzt mit Absicht nicht mit reingenommen, weil wenn man schon den Namen ändert, dann gehört der auch geändert und dann sollte der nicht bekannt werden. Sie soll wohl nach Oklahoma dann gezogen sein und eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht haben. Also sie arbeitet als Krankenschwester, soll verheiratet sein, Kinder haben und soll einen medizinischen Blog betreiben und für eine wissenschaftliche Zeitung schreiben. Also aus ihr ist dann anscheinend auch was geworden, wenn das denn stimmt. Ne, es können auch alles nur Gerüchte sein. Ja. Aber wenn das stimmt, dann scheint aus ihr was geworden zu sein. Und das Ding ist, wäre sie anschließend nochmal straffällig geworden, hätte man vermutlich wieder über sie berichtet und ihr Name wäre halt aufgeflogen. Also dann hätte man halt definitiv gewusst, okay, das ist Bernadette Brotti und sie ist erneut straffällig geworden. Übrigens, Brotti, ich hoffe, ich habe den Namen irgendwie. Es ist, die Familie war wohl ursprünglich aus Italien. Also wenn ich sämtliche Namen oder Ortschaften ständig falsch ausspreche oder komisch, verzeiht es mir bitte einfach. Gut, das wär's von meiner Seite. Ich habe dir auch ein Foto schon mal vorbereitet. Auf diesem ist das Opfer Kirsten Kostas und die Mörderin Bernadette Brotti zu sehen. Genau in dieser Reihenfolge, also links ist Kirsten Kostas und rechts Bernadette Brotti. Die Fotos von den zwei ist jetzt natürlich nicht in bester Qualität, weil es halt einfach aus den 80ern und wahrscheinlich aus einem Jahrbuch der Highschool ist. Aber ja, du erkennst eigentlich beides wunderschöne Mädchen, ebenso diese typischen, beliebten Highschool-Schülerinnen.
Ja, Fassade, ich sag's ja nochmal.
Ja, ihr könnt euch dieses Foto jetzt auch sehr gerne auf Instagram anschauen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Dort könnt ihr dann auch sehr gerne unter dem Foto eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Da freuen wir uns immer wahnsinnig. Ihr könnt dieses Foto aber auch auf unserer Homepage einsehen, allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber das könnt ihr auch sehr gerne auf Spotify. Denn Spotify bietet mittlerweile die Möglichkeit, Kommentare unter den Folgen zu schreiben, plus, dass wir diese auch freigeben und sogar beantworten können. Also, wir freuen uns jederzeit über euer Feedback. Und wenn ihr uns lieber etwas privater schreiben möchtet, könnt ihr das auch gerne per E-Mail tun an die Adresse.
Etwas privater, schön. contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Ah ja, so ein Kommentar ist ja öffentlich.
Nein, alles gut, alles gut. Es geht auch bei der E-Mail-Adresse bitte nur fachlich, ja? Danke. So, ja. Nur um das mal, ne? So.
Gut, möchten Sie ein neues Jahr für mich ziehen?
Ja, möchte ich. Ganz privat. 2007.
Das Jahr hattest du dreimal. Aber ich sehe, wir haben auch drei Fallvorschläge. Also, da werde ich wohl fündig werden.
Okay.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Zu Recht, wie ich finde.
Weißt du, was lustig ist? Ich muss mich jetzt muten, währenddessen du das gemacht hast, weil genau in der Sekunde mein Magen gerade angefangen hat zu krummeln. Ich habe richtig Hunger.
Ja, aber im Gegensatz zu dir schränke ich dich ja nicht in der Ausübung deiner Körperfunktionen ein. Ja. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir noch mal kurz gescherzelt, aber wie gesagt, das soll nichts mit der Dramatik der Sache zu tun haben. Einfach nur, da können wir euch ein bisschen gut gelaunt entlassen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast. Da geht's etwas lustiger zu, da scherzeln wir öfters mal. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne und angenehme Woche. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.